Willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr alle da seid bei diesem strahlenden, man kann schon fast sagen, Sommerwetter. Wo geht's hin? Das ist die Frage, die ich euch heute stellen möchte, das Thema meiner Predigt. Vielleicht können wir die erste Folie mal sehen. Seht ihr die? Ich sehe sie noch nicht. Vielleicht kannst du den Beamer auch noch anmachen, dann weiß ich, wo wir sind. Wo geht's hin? Also, wo geht's zum nächsten Teich, kann man vielleicht sagen, bei dem Wetter da draußen. Letzte Woche hätte man sagen können, wo geht's zur nächsten Skipiste? Da waren minus 15 Grad, heute plus 10, das ist ein bisschen verrückt. Man kann auch sagen, wo geht's nach Hannover? Oder wo geht's hier zum nächsten Bäcker? Oder auch, wo geht's raus aus der Krise? Wo geht's raus aus dem Lockdown? Wo geht's raus aus der verfahrenen Situation? Oder wo geht's raus aus dem unbefriedigenden Job? Man kann auch sagen, wo geht's hin mit Jesus? Wohin führt er mich? Was hat er vor mit mir? Und schließlich kann man sagen, wo geht's hin mit der Gemeinde? Welchen Weg sollen wir gehen? Wo wollen wir hin? Wo sollen wir hin? Alles hat irgendwie mit Agilität zu tun, mit Bewegung, im Bewegungssein, mit Veränderungen. Wo geht's hin? Wir haben jetzt donnerstags immer einen Blog gehabt, Bibel und Beten. Letzten Donnerstag war der dritte Abend über Zoom. Und wir beschäftigen uns da mit dem Thema Barmherzigkeit, in Anlehnung an die Jahreslosung. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Steht in Lukas 6, Vers 36. Und am Donnerstag haben wir uns unter anderem mit Römer 12 beschäftigt. Römer 12. Und heute möchte ich diese beiden ersten Verse mit euch nochmal näher angucken. Ich lese die mal vor. Römer 12, 1 bis 2. Neue Bibel heute. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude, und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Also es geht sowohl in Lukas als auch hier in Römer darum, wie wir auf Gottes Barmherzigkeit reagieren. Ich möchte den ersten Vers erstmal angucken. Luther übersetzt hier: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, also weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, sollen wir Leib und Leben Gott zur Verfügung stellen. Das ganze Kapitel 8, das beschreibt schon die große Barmherzigkeit Gottes für die Juden als auch für die Heiden. Also Heiden sind alle außer den Juden. Und Donnerstag kam so die Frage auf, in welchem Zusammenhang steht das eigentlich, diese Römerstelle. Und das hat mich so dazu gebracht, dass ich da noch ein bisschen näher mehr gegraben habe, viele Kommentare gelesen und sowas. Möchte ich also ein bisschen vertiefen. Was genau meint Paulus denn damit, wenn er sagt, wir sollen uns mit Leib und Leben für Gott einsetzen? Was heißt das, wir sollen uns opfern? Das Opferbringen, das war zur damaligen Zeit sehr bekannt. Also Tieropfer waren üblich, Götzenopfer waren gang und gäbe. Und Paulus greift dieses Bild auf. Und er sagt damit zum einen, Es geht nicht um Tieropfer, um irgendwie Gott gnädig zu stimmen. Und er sagt zum anderen, er spricht gegen den Einfluss der Griechen, für die nur Geist und Vernunft zählten und der Leib war eine Fessel, ein Gefängnis, etwas Verächtliches oder auch sogar Beschämendes. Und Paulus spricht hier gegen diese Vergeistlichung im Glauben und ermahnt, den Körper und das ganze Leben hinzugeben, alles. Der Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in uns, in unserem Körper. Das Werkzeug, durch das der Geist wirkt, ist unser Körper. Und die Tatsache der Fleischwerdung Jesu, die besagt eigentlich grundsätzlich nichts anderes, als dass Gott sich nicht gescheut hat, leiblicher Mensch zu werden, als Mensch zu leben und durch seinen menschlichen Leib zu wirken. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, so heißt es von Jesus. Und da geht es nicht nur um so einen isolierten, kurzen Besuch auf der Erde, geboren werden, relativ anonym leben und sterben. Ja, und damit hat man dann einfach mal alle Sünden von den Menschen weggenommen in einem Opfer. Nein, Jesus wohnte unter uns mit seinem gesamten Leib, mit seinem gesamten Leben. Er war Teil der Gesellschaft. Und in seinem Opfer haben wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren. Sein Herz für die Armen, das heißt Barmherzigkeit, ein Herz für die Armen haben. Und nun sagt Paulus, weil auch ihr Gottes Erbarmen erlebt habt, bringt euch mit eurem gesamten Sein genauso in die Gesellschaft, in euer Umfeld, eure Familien und eure Nachbarschaft ein. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, gebt diese Barmherzigkeit weiter. Ganz praktisch, leiblich, zum Anfassen sozusagen. Er sagt nicht einfach nur, ja, lebt für Gott, weil damit könnte die Hingabe auch leicht so nach innen umschlagen und könnte eine rein gedankliche werden, so eine sinnliche, innerliche, mystische, religiöse Gestalt annehmen. Nein, er sagt, gebt euren Körper hin. Alles, was ihr mit eurem Körper tut, ist relevant. Das ist wahrer Gottesdienst, steht hier. Das ist der wahre Gottesdienst. Der echte, geistige, wahre Gottesdienst besteht darin, dass wir alles, was wir täglich tun, Gott darbringen. Wahrer Gottesdienst besteht nicht einfach nur in ausgeklügelten Gebeten, wunderbarem Lobpreis, fröhlichem Tanzen, wie wir das hier vorhin gemacht haben, tollen Predigten und Ritualen, sondern wahrer Gottesdienst besteht darin, dass wir unser ganzes Leben Gott darbringen. Wahrer Gottesdienst vollzieht sich nicht in der Gemeinde oder in der Kirche, sondern ist etwas, was alltäglich jeden Tag in der Welt passiert, mit euch. Jede Handlung von dir kann zum Gottesdienst werden. Gottesdienst, womit du Gott dienst. Es gab zur damaligen Zeit den Modetrend, dass sich gebildete Kreise von den groben, blutigen Opfern und den vielen Zeremonien im Tempel abwandten und einen rein gedanklichen Gottesdienst priesen. Gott war für sie reiner Gedanke und höchste Vernunft. Und in diesem Sinn priesen sie den vernünftigen Gottesdienst, so übersetzt das Luther. Vernünftiger Gottesdienst. In der MBH steht wahrer Gottesdienst. Das griechische Wort, was hier steht, ist Logikos. Das wird hier verwendet. Logikos von Logik. Also Paulus sagt hier und kontert damit die Philosophen, wirklich vernünftig, logisch, ist nicht der vergeistigte, verkopfte Gottesdienst, sondern wirklich vernünftig, wahrer Gottesdienst, ist nur der, der angemessen auf Gottes Barmherzigkeit reagiert. Das ist der einzig logische Gottesdienst. Und Paulus weist darauf hin, dass der Mensch nicht im Zweierverhältnis zu Gott lebt, Gott und ich, sondern im Dreierverhältnis, Gott und ich und die Welt. Und so geht es dann zu Vers 2. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Wenn wir uns mit Leib und Leben Gott zur Verfügung stellen, bedeutet das natürlich, dass wir enge Kontakte zu anderen Menschen haben. Auch zu Menschen, die Gott nicht kennen. So wie Jesus auch gerade zu den Verlorenen und Verzweifelten und Sündern und Kranken Kontakt hatte. Zu diesen Menschen ist er gekommen. Und deswegen ermahnt Paulus, nun richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das Wort, was hier im Griechischen steht, hat in der Wortwurzel das Wort Schema, äußere Gestalt. Und wir kennen den Ausdruck, etwas nach Schema F zu tun. Schema F, das heißt, ich habe genau eine Lösung und die muss irgendwie auf jedes Problem passen. So, wir sollen also hier mit unserem Schema, unserem Gestalt, unserem Denken, nicht einfach die Welt und die Maßstäbe dieser Welt kopieren und sozusagen anpassen wie ein Chamäleon. Nee, wir sollen die Art und Weise, wie wir denken, von Gott erneuern und umgestalten lassen. Und so ein Maßstab der Welt, was ist das? Also Beispiele dafür, ein Schema der Welt ist, ich bin nur etwas wert, wenn ich arbeite. Oder ich werde nur glücklich sein, wenn ich Erfolg habe. Oder Karriere machen ist normal und erstrebenswert und gut. Oder Gesundheit um jeden Preis. Also das heißt, meine Gesundheit darf auch was kosten. Nichts anderes sehen wir gerade, wie wichtig Gesundheit ist. Wir merken oft gar nicht, wie selbstverständlich wir die Meinungen der Gesellschaft übernehmen. Wie wir das uns dem... Ja, wie wir diesem Schema folgen. Paulus sagt deshalb, lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten. Lasst euch umgestalten. Also lasst euch umgestalten. Hier gibt es so ein Tun im Sinne von etwas an sich geschehen lassen. Das geschieht nicht von alleine, sozusagen selbstbestimmt. Und doch können wir uns ja nicht selbst erneuern. Also wenn du eine schiefe Nase hast, dann kannst du nicht einfach dir die selber gerade operieren. Das wirst du nicht hinkriegen. Aber es wird auch nicht jemand einfach so vorbeikommen, ein Skalpell zücken und dir im Gesicht rumschneiden. Das passiert auch nicht. Bin ich ziemlich sicher. Du entscheidest, dass du zum Chirurgen gehst und du besprichst mit ihm, du klärst mit ihm in einem vertrauensvollen Vorgespräch ab, was genau verändert werden soll. Und dann verändert er dein Aussehen mit deinem Einverständnis und mit deiner Initiative. Lasst euch umgestalten. Lasst euch erneuern. Es soll etwas geschehen, was wir auch selber wollen. Neu werden. Tückisch ist, dass es dieses Neusein nicht auf Vorrat gibt. Wir müssen laufend, fortwährend, ständig in dieses Neue eingewiesen werden und umgestaltet werden. Von Tag zu Tag und sogar von Fall zu Fall. Und wozu? Wozu dieses Lasst euch erneuern? Wozu dient diese ständige, sich in fortwährender Erneuerung befindliche Gesinnung? Wozu sollen wir unser Denken und Wollen verwandeln lassen? Das steht hier in Vers 2b. Damit wir prüfen können, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Prüfen können. Aha. Immer wieder schreibt Paulus und auch die Bibel von dem prüfenden Christsein, wie wichtig es ist zu prüfen. Er sagt, prüft alles, das Gute behaltet. Oder prüft Prophetie. Oder er sagt, er prüft die Liebe der Korinther zu ihm. Oder er schreibt an die Philipper, die sollen prüfen können, worauf es ankommt. An Timotheus schreibt er, Diakone sollen geprüft werden, bevor sie eingesetzt werden. Dieses Prüfen ist wichtig tatsächlich. Und hier sagt er, ihr sollt prüfen können, was Gottes Wille ist. Und er nennt drei Punkte. Ist es gut? Gefällt es Gott? Und führt es zum Ziel? Luther übersetzt das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Das sollen wir prüfen, wenn es um Gottes Willen geht. Wenn wir unser ganzes Leben Gott als Opfer bringen, dann müssen wir vorher wissen, was Gottes Wille ist. Das ist oft gar nicht so augenscheinlich, gar nicht so einfach herauszufinden. Oft sind ja Verhältnisse und Umstände undurchschaubar und verworren. Und oft gibt es auch verschiedene Optionen. Das Gute muss erst ermittelt werden. Es muss erst herausgefunden werden. Und was da helfen kann, das sind gemeinsame Gespräche, das ist sich gemeinsam in Bibel vergraben, das sich austauschen über das, was man gelesen hat, zusammen beten, zusammen unterwegs sein. Gut, wohlgefällig, vollkommen. Ist es gut, gefällt es Gott und führt es zum Ziel? Das sind die Fragen, die ihr euch stellen könnt, immer dann, wenn ihr Gottes Willen sucht. Also Paulus, der warnt hier vor dem Schema dieser Welt, aber er bietet nicht einfach stattdessen ein christliches Gegenschema an. Das lasst sein und dafür macht einfach das. Das wäre so schön einfach. Das würden wir uns auch manchmal wünschen, aber so funktioniert das nicht. Gott sagt, ihr sollt prüfen, lasst euch umgestalten. Seid in diesem ständigen Prozess mit Gott des Umgestaltet und Neuwerdens. Dieses ständige, lernwillige Trachten und Suchen nach dem Willen Gottes ist wichtig. Letzte Woche hat Michael Winkler hier gepredigt und er hat die Frage gestellt, an was orientieren wir uns im Wandel? An Erfahrungen oder an der Gemeinschaft mit Gott? An Erfahrungen heißt, orientieren wir uns an Schema F, was früher funktioniert hat, funktioniert jetzt auch. Oder an der Gemeinschaft mit Gott, nämlich an dem, meine Schafe hören meine Stimme. Orientieren wir uns an dem, was früher richtig war, was wir von unseren Eltern gelernt haben, von unseren Vorbildern, von unseren Lehrern, von wem auch immer. Gibt mir das feste Schema meiner Vergangenheit festen Halt und Sicherheit? Das Konstrukt meiner Werte und Vorstellungen? Oder orientiere ich mich an der Gemeinschaft mit Gott, an dem, was Gott auch heute noch zu mir sagt, jetzt noch? An dem ständigen, täglichen Abgleichen jeder Situation, täglich neu im Bibellesen und im Beten. Und Michael hat uns zu Neugier und Demut aufgerufen. Neugierig sein. Herr, ich will dich neu kennenlernen. Ich will mich neu auf dich einlassen. Nicht so wie vor 20 Jahren, nein, jetzt, heute, ganz frisch. Und auch zum demütig sein. Das ist eine Voraussetzung für Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir glauben, wir wissen schon alles, dann wird sich Gott nicht offenbaren. Und ich möchte es nochmal bekräftigen. Gerade in diesem Jahr mit diesen vielen Veränderungen, Corona verändert alles, wirklich alles. Unseren Glauben, unsere Gemeinde, unsere Gesellschaft, die Welt. Alles verändert sich gerade. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Es geht nicht anders. Das ist das Einzige, was uns Halt gibt, wenn alles wankt. Gott ist das Einzige, was uns Halt gibt. Er ist der Einzige, der unerschütterlich ist. Und er lässt es zu, dass Dinge erschüttert werden um uns herum, dass Dinge wirklich ins Wanken geraten. Er lässt es zu, aber nur aus dem Grund, um uns an sein Herz zu ziehen, damit wir uns wirklich an ihn klammern und zu ihm kommen. Gestern habe ich gelesen irgendwo, dass Karl Lauterbach gesagt hat, wir stehen am Beginn der dritten Welle und wir starten in eine neue Pandemie. Das kann sein und das bedeutet wohl, dass wir noch einige Zeit mit den Einschränkungen leben werden. Und dann ist die Frage, wo geht's hin? Wo geht's hin? Hat sich bestimmt jeder von euch gestellt. Das ist die Frage, mit der ich begonnen habe. Wohin entwickelt sich alles? Wohin entwickelt sich die Gesellschaft? Wie ist das mit der Meinungsfreiheit, wenn dem amerikanischen Präsidenten mal eben sein Twitter-Account gesperrt wird? Oder wenn das Bezirksamt von Berlin-Mitte verbietet, dass das RKI einen Livestream machen darf von der Pressekonferenz? Wo geht's hin? Wo wird's für uns hingehen? Für uns Christen, wie lange werden wir uns noch offen äußern dürfen? Wo geht's hin mit Ausgangsbeschränkungen? Wo geht's hin mit Impfpflicht, mit allem Möglichen? Wir wissen das nicht, aber Gott weiß es. Und Gott verändert sich nicht. Gott verändert sich nicht. Und ich möchte dafür werben, dass ihr wirklich euer Denken verändern lasst. Das, was hier in Römer steht, lasst euer Denken verändern. Ihr braucht nicht konform und gleichförmig dieser Welt zu sein, mit all ihrer Angst und mit all ihrer Wut, mit ihrer Vernunft, mit ihren Werten, sondern lasst euch erneuern und umgestalten und prüft, was Gottes Wille ist, gerade jetzt in dieser Zeit. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes sollen wir uns mit unserem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, wie das für dich persönlich konkret aussieht. Prüfe für dich selbst, wie du barmherzig sein kannst, wie dein Vater im Himmel, wie das in Lukas steht. Und dann lasst uns als Gemeinde Gott fragen, wie wir als Gemeinde, als Pfingstgemeinde Klausthal-Zellerfeld in diesem Jahr ein Herz für die Armen entwickeln können, zeigen und ausleben. Wo geht's hin? Das ist nochmal die Kurzform. Stellt euch Gott zur Verfügung. Das ist wahrer Gottesdienst. Lasst euch umgestalten. Und warum? Damit ihr Gottes Willen prüfen könnt. Und dann gebe ich euch die Antwort auf das, wo geht's hin? Da geht's hin. Da geht's hin. Auf Jesus hin ausgerichtet. Auf Gott hin ausgerichtet. Nicht nach Schema F, sondern individuell, jeden Tag, in jeder Situation aufs Neue. Da geht's hin. Schaut auf Jesus. Und das ist mein Wunsch für dieses Jahr. Ich habe heute Morgen, viele von euch kennen die YouVersion-Bibel, so eine App, und da kommen ab und zu mal, stellen die so Gebete ein. Und das Gebet, was die heute Morgen eingestellt haben, ein Gebet zu Beginn der Fastenzeit, das möchte ich gerne mit euch zusammen beten. Ihr könnt euch das mal durchlesen vorher. Ich bitte euch, dass ihr aufsteht. Und vielleicht kannst du Klavierschadrach so ein bisschen untermalen. Can you play a little bit? Und dann überlegt euch, ob ihr dieses Gebet mit mir zusammen sprechen könnt. Wenn ihr das könnt, dann sagt es. Ihr müsst es nicht. Es ist eure Entscheidung, eure Freiheit. Und wenn ihr es könnt, dann betet laut mit mir zusammen. Himmlischer Vater, ich will mich mehr auf dich konzentrieren. Manchmal entscheide ich mich für temporäre Dinge und lasse dich außer Acht. Vergib mir und verändere mich. Ich will kein Leben führen, das nicht vollkommen auf dich ausgerichtet ist. Hilf mir, den Lärm in meinem Leben zum Schweigen zu bringen. Zeige mir, wie ich mein Herz, meinen Verstand und meinen Willen neu auf dich konzentrieren kann. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Ich liebe dich und will ganz auf dich schauen. In Jesu Namen. Amen.